Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Ich habe heute einen spannenden Gast und zwar Nadine. Und ich habe ihm extra aufgeschrieben, was Nadine macht, weil sonst würde ich diesen langen Jobtitel nicht zusammenkriegen. Nadine ist medizinisch-technische Laborassistentin, beziehungsweise heutzutage heißt dieser Beruf wohl medizinische Technologin für Laboratoriumsanalytik. So, hallo Nadine, schön, dass du da bist, herzlich willkommen.
Halli, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Meine erste Prüfung habe ich schon mal geschafft. Ich habe deinen Beruf hier eingebracht. Ich würde sagen, im Laufe der Folge kürzen wir ihn mit MTLA ab, weil das ist die offizielle Abkürzung davor, dafür. Genau. Und ja, vielleicht fangen wir mal damit an, dass du mal kurz erklärst, was sich denn hinter diesem Beruf verbirgt.
Ja, wie du ja schon gesagt hast, ich arbeite in einem Labor. Und ja, ich habe eben ganz viel mit Blutproben zu tun und guck mir die halt an, untersuche die auf Krankheiten, habe da auch unterschiedliche Messgeräte dafür, habe auch tatsächlich bei mir auf Arbeit, was nicht selbstverständlich ist, Patientenkontakt. Also ich mache auch Blutabnahmen.
Ja.
Ich begleite Ärzte und Schwestern bei Untersuchungen. Okay. Gehe auch in den OP und assistiere bei Knochenmarkspunktionen.
Okay.
Die man auch benötigt, um eben Krankheiten festzustellen. Und dann arbeite ich das Material auf und gucke mir auch Ausstriche unter dem Mikroskop an. Schau mir die Zellen an, sind die gesund, ist es krankhaft? Sieht so ein bisschen mein Alltag aus.
Ich kann mir ein bisschen was drunter vorstellen. Das ist immer ganz gut, wenn man am Anfang diesen Kurzumschlag macht, weil das kennen ja dann doch viele von uns, weil man vielleicht regelmäßig schon mal beim Arzt irgendwie einen Abstrich machen muss und dann sagt er immer, ich rufe in 2-3 Tagen an, wenn was ist oder wenn nichts ist, rufe ich sie nicht an. Und das sind dann so Proben, die bei dir quasi eingehen und du guckst dann, ob alles in Ordnung ist sozusagen. Oder bei MTLA gehen die ein.
Genau, also das ist jetzt so allgemein. Ich selber arbeite in einem Spezialgebiet, aber so rundumschlagsmäßig ist es dann so als MTA, wie du schon sagst, ja, der Hausarzt, der schickt dann Blutprobe ein, wenn, keine Ahnung, Papa, Mama zur Vorsorge gehen und sagen, checken Sie mal die Leber- und Nierenwerte. Bin ich diejenige, die dann das Blut in der Hand hält und bearbeitet und guck, ob da alles in Ordnung ist.
Ja, krass. Cool, freue ich mich, dass ich endlich mal ein bisschen erfahre, was da so hinter den Kulissen abläuft. Dann lass uns doch direkt gerne mal einsteigen. Wie sieht dein Alltag da so aus? Du hast uns ja jetzt schon ein paar Aufgaben beschrieben, die du hast und dass du in einem Labor arbeitest. Magst du uns einfach mal mitnehmen, dass wir uns vorstellen können, wie so ein Tag als MTLA aussieht?
Ja, klar. Also wenn ich morgens auf Arbeit gehe, dann muss ich natürlich erstmal mein Gerätchen einschalten und muss da erstmal Kontrollen dran messen. Das ist auch mal ganz wichtig, Qualitätskontrollen zu haben, um natürlich gucken, ob da auch alles richtig funktioniert. Und man hat da auch ein Institut, was da spezielle Kontrollen schickt und diese Werte müssen auch immer stimmen, weil man ja sonst natürlich falsche Sachen rausgibt und das geht halt nicht. Genau, und dann kommen halt hier immer die Schwestern von der Station und bringen mir ihre Röhrchen und dann halte ich das eben unter das Gerät und dann spuckt er mir schöne Blutwerte aus oder halt nicht. Ich muss halt dann gucken, okay, passt es zusammen, wie ist es so? Und durch eine Labor-EDV wird es dann eben zum Arzt an den Computer geschickt und der kann dann innerhalb von wenigen Sekunden sehen, wie sind die weißen Blutkörperchen von meinen Patienten, wie sind die roten Blutkörperchen, damit so aus und wie kann ich eben jetzt die Behandlung starten, kriegt der Patient das Medikament ja oder nein, das ist so ein Teil erstmal.
Und das heißt, wenn du sagst, dein Gerät, was ist das für ein Gerät, ist das was, was man so ein bisschen aus dem Biounterricht vielleicht kennt? Also
ja, das ist eher so eine Maschine, die kann eben durch unterschiedliche Messverfahren, ich könnte da jetzt weiße erzählen über Widerstandsprinzipien oder sonst irgendwas, das lasse ich jetzt aber lieber mal, saugt er praktisch da meine Blutprobe an und weiß dann zum Beispiel anhand der Größe der Zellen, aha, so und so viele weiße Blutkörperchen hat meine Blutprobe jetzt. Oder okay, anhand von unterschiedlichen Streulichten, so und so viele Blutblättchen sind da jetzt drin. Und dann macht er das halt so zusammen und spuckt mir das praktisch als Befund dann aus.
Okay, verstehe. Also dann hat man so eine Analyse, ne? So und so sind die Attribute, die Eigenschaften von dem Blut, und das gibt ihr dann weiter an die, genau, an die, genau, Ärzte und Pflegekräfte und so weiter, und die können dann quasi daraus lesen, was sie jetzt machen.
Genau, ja.
Ja, interessant. Okay, also das, die, an dieser Maschine arbeitest du also anscheinend sehr, sehr viel.
Genau, das ist so ein großer Punkt, den ich mache. Ich mache auch noch andere Sachen. Also wie schon gesagt, ich möchte nochmal sagen, ich arbeite in einem Speziallabor. Mhm. Da ist es nochmal ein bisschen anders, wie wenn man jetzt in einem riesigen Krankenhauslabor arbeitet, mhm, oder bei einem Labor, wo der Arzt tatsächlich die Blutproben einschickt. Also na, das ist nochmal was anderes.
Ja.
Ich bin eben speziell in der Hämatologie, das ist die Lehre vom Blut.
Ah, okay.
Ja, wie ich ja schon gesagt habe, zuständig. Und genau, also ich beschäftige mich bei mir auf Arbeit mit jeglichen Krankheiten, was das Blut betrifft.
Okay, das heißt, MTLA könnten auch, gut, sie haben immer irgendwo einen medizinischen Bezug, weil es ist ja medizinisch-technische oder medizinische, genau, Technologie. Ja. Aber bei dir ist eben dieser Fokus auf dem Blut, und es könnte bei anderen dann vielleicht auch, oh Gott, jetzt bin ich keine Medizinerin, Lymphflüssigkeit sein oder was weiß ich.
Ja, genau. Also man muss auch dazu sagen, also wenn man die MTA-Ausbildung macht, es gibt halt vier große Fachbereiche, mhm, die man praktisch ja erlernt. Und es ist eben zum einen die Hämatologie, also alles, was mit dem Blut zu tun hat. Ja, der Aufbau des Blutes, Gerinnung, funktionieren meine Blutblättchen, habe ich irgendeine bösartige Erkrankung im Blut, sei es Krebs, ja, Leukämien, mhm, solche Sachen ist so der eine Fokus, oder auch Blutgruppenbestimmung, ja, ist ja auch die Lehre vom Blut.
Mhm, ja.
Dann gibt es noch den anderen Fachbereich, das wäre dann die klinische Chemie, mhm, das ist dann alles mit Leberwerte, Nierenwerte, oder ja, wenn jetzt einer mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, dann untersucht man auch solche Werte, mhm, Hormone, also alles, was ich eben so mit Stoffwechselerkrankungen assoziiere, kann ich daraus lesen.
Ja.
Oder auch Urinbestimmungen, ja, ich gehe zum Arzt und sag, Mensch, ich habe eine Blasenentzündung, und dann sagt er, geben Sie doch mal einen Urin ab, mhm, dann versucht man das auch auf Bakterien oder ja, ob ich da halt irgendeine Erkrankung drin habe. Das ist so klinische Chemie. Dann gibt es noch die dritte Fachrichtung, wäre dann die Histologie. Das ist die Lehre vom Gewebe. Mhm. Heißt, bei einer Operation wird irgendwas entnommen, ich sage jetzt mal irgendeine Hautprobe.
Mhm.
Und dann wird die auch ins Labor geschickt, und als MTA arbeitet man dann diese Hautprobe auf, man bettet die in ein bestimmtes Mittel ein, mhm, damit die ganz dünn schneiden kann, unterschiedlich anfärben kann, und dann sagt, okay, diese Veränderung ist, oder halt das, was ich sehe, ist normal oder krankhaft.
Ah, das hatte ja, ich, glaube ich, schon mal, wenn mir wurde meine Mutter mal entfernt.
Genau, dann wird es in die Pathologie geschickt oder ja, eben zu einem niedergelassenen Arzt, der sich darauf spezialisiert hat, und die MTA ist dann dafür zuständig, dieses Gewebe aufzuarbeiten.
Mhm.
Genau, und dann gibt es auch den vierten Bereich, das ist die Mikrobiologie, also die Lehre von Bakterien, Viren und Parasiten und Pilzen.
Okay.
Das ist dann zum Beispiel, wenn man einen Abstrich hat beim Arzt, ich sage jetzt mal aus irgendeiner infektiösen Wunde,
mhm,
oder auch Corona-Teste, Corona-PCR-Abstriche, ist das beste oder halbwegs aktuelle
bekannteste Beispiel gerade.
Mhm. Werden die da auch eingeschickt und dann eben auf die Viren untersucht, oder ja, irgendwelche Abstriche oder auch Stuhlproben, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie ja Durchfallerkrankung, kann man schauen, habe ich da irgendwelche Bakterien drin, die da nicht hingehören, ja, oder Pilze Oder bei Kindern werden auch ganz oft, ja, auf Wurmeier gesucht. Das macht man auch. Mhm. Legt dann irgendwelche Kulturen an, streicht Sachen auf so kleinen Platten aus und kann dann gucken am nächsten Tag, Mensch, ist da jetzt irgendwas gewachsen, was pathologisch ist oder ist da alles okay? Das wäre dann so der vierte Fachbereich, was
ja,
der Arzt zu tun hat.
Aber das finde ich super, dass an den Bereichen kann ich es jetzt noch viel besser fassen irgendwie, was ihr da macht. Und natürlich ist es jetzt ganz praktisch, dass wir durch Corona das alle irgendwie selber mal miterlebt haben, weil da haben wir ja dann selber diese Analyse im kleinen, vereinfachten Verfahren quasi gemacht. Ne? Dann tropfst du die Dinger da rauf oder du mixest mit einer Lösung, tropfst es da rauf und dann guckst du, reagiert's oder reagiert's nicht, ne?
Genau, zum Beispiel. Das ist dann so, klar, also so ein PCR-Abstrich, den was dann der Arzt eingeschickt hat, wo das dann hieß, ja, das Ergebnis kommt in 48 Stunden, das ist dann schon noch ein bisschen aufwendiger.
Ja.
Aber solche Sachen, ja, muss der MTA auch machen.
Ja, aber und dann hat man einfach mal so im ganz vereinfachten eine Vorstellung davon, was da passiert. Und vor allen Dingen wusste ich gar nicht, dass es diese verschiedenen Fachrichtungen gibt. Vielleicht dann mal kurz jetzt direkt gern den Schlenker dahin. Weiß man vorher schon, auf welche Fachrichtung man sich spezialisiert oder entwickelt sich das im Rahmen der Ausbildung? Weil ich hätte jetzt nach der Schule die vier Bereiche gar nicht unterscheiden können.
Also man lernt natürlich in der Ausbildung alles. Ja, also
okay.
Alle vier Fachbereiche hat man da, sind die vier Hauptfächer.
Mhm.
Und hat, also man hat theoretischen Unterricht und praktischen.
Ja.
Also, okay, man muss erstmal anders sagen. Wenn man die Ausbildung anfängt, dann ist es ja eine schulische Ausbildung. Also es ist keine betriebliche Ausbildung.
Ja, ich habe gerade dran gedacht, gut, dass du es sagst, stimmt. Es ist eine schulische Ausbildung.
Mhm. Und man hat so seine eigenen Laboratorien in der Schule, also für jeden Fachbereich hat man praktisch ein Labor. Und da lernt man alles, was man wissen muss.
Super cool. Ganz andere Schule als bei mir.
Ja. Also man lernt alles und man entscheidet sich dann, ja, wenn man fertig ist mit der Ausbildung, hey, in welchen Fachbereich möchte ich denn gehen und was interessiert mich? Genau.
Okay, ach so, genau. Und für den Abschluss MTLA lernt man alle die vier Bereiche. Also man ist nicht am Ende spezialisiert auf einen, sondern man lernt die vier. Und dann ist es so ein bisschen die Frage, in welchem Bereich findet man danach dann vielleicht seine Arbeit?
Genau, richtig. Wo findet man was? Und meistens ist es ja, sage ich mal, wie so ein Zentrallabor, wo man wirklich so alles ein bisschen macht. Außer die Histologie, das ist meistens dann schon ein bisschen separat, weil du dann immer beim Pathologen arbeitest.
Sag kurz, was ein Pathologe ist. Ich ahne es, aber...
Ja, Pathologie, also es ist ja ne, die Lehre vom Gewebe und es ist dann jemand, der hat hier da, keine Ahnung, ich sage jetzt mal einen Gewebetumor und der schneidet das und beurteilt dann eben, ob es krankhaft ist oder nicht. Muss nicht immer was mit Leiche zu tun haben.
Ja, also, ist das nicht, hat das nicht damit zu tun?
Man also hat nicht, natürlich auch was damit zu tun, aber nicht jeder Pathologe schnippelt an Leichen rum.
Hey, da habe ich viel gelernt, weil ehrlich gesagt, ich habe das gedacht.
Nein.
Okay, falls hier irgendjemand einen Pathologen kennt, ich würde gerne mal einen einladen. Okay, aber weiter im Text. Ja, okay, verstehe.
Genau, also wie schon gesagt, meistens ist es ja dann wirklich, man arbeitet im großen Labor und da macht man alles von hier Blutproben analysieren über Mikrobiologie. Da ist man dann so ein Allrounder.
Ja.
Und deswegen muss man ja auch alles lernen.
Verstehe. Und deswegen betonst du auch so, hey, ich bin hier in einem speziellen Feld tätig, weil ihr seid schon sehr fokussiert quasi auf ein Fachgebiet.
Genau.
Verstehe. Und das war nochmal welches? Entschuldigung.
Genau, also ich bin in der Hämatologie tätig.
Das war Blut.
Und genau, ja.
Ja. Ha, richtig was gelernt.
Also, ja, nicht nur, ich mache halt auch, also was bei uns noch speziell ist, also ich kann es ja sagen, ich arbeite in der Kinderonkologie, also Krebserkrankungen von Kindern.
Ja.
Und das eben mein einer Hauptteil, das Blut zu analysieren und mein anderer Hauptteil ist sehr viel mikroskopieren und eben bei Knochenmarkspunktionen zu assistieren, um eben das Material zu gewinnen und festzustellen, okay, wie sieht es jetzt bei dem Kind aus? Ist es gesund? Ist da irgendwas verändert?
Auch nicht ganz leicht, ne?
Und ich habe auch Patientenkontakt, also habe ich ja auch gesagt zum Eingang, dass ich bei den Kindern auch Blut abnehme, also am Finger.
Ah, okay.
Um eben die Therapieverläufe zu kontrollieren. Und das ist eigentlich auch speziell. Also das hat man, wenn man zu einem großen Zentrallabor arbeitet, ist das kein Alltag. Da hast du ja eigentlich nur dein Blutröhrchen oder ein anderes Röhrchen und nur die Probe.
Ja.
Und hast keinen Patientenkontakt in der Regel.
Ja. Aber bei dir gehört es schon dazu. Und dann sogar so ein Spezieller, dass du da bei Kindern, ich meine, das ist ja ein besonderes Arbeiten, ne? Die haben ja vielleicht auch Angst vor der Nadel oder so.
Total, total. Man muss da auch echt einfühlsam sein. Aber gerade das finde ich total schön, dass ich Patientenkontakt habe.
Glaube ich. Und das finde ich auch richtig schön, dass du das erzählst, weil das ist ja auch immer für die, die zuhören, interessant. Okay, die einen sagen, ich kann kein Blut sehen. Die anderen sagen, ich, letztens hat einer so schön gesagt, ich hasse Menschen. Das sind ja so Fragen, die man sich stellt. Und da sehen wir jetzt aber, eigentlich ist vielleicht diese MTLA, hat jetzt eher weniger Patientenkontakt. Aber es ist durchaus möglich, wenn man guckt, wo man sein Einsatzgebiet findet.
Genau, also klar, viele sagen halt, okay, ich möchte absolut keinen Kontakt zu dem Patienten, weil ich einfach nicht wissen möchte, ne, welche Geschichte steckt dahinter, wie schlecht geht's den Leuten eigentlich. Man sieht ja dann nur die Probe und was spricht die Probe da draus. Ja. Deswegen machen auch viele, sag ich mal, Labor und jetzt nicht Krankenpfleger. Aber ich finde genau das eigentlich total schön, zu sehen, okay, wofür arbeite ich denn eigentlich und welche Schicksale stecken dahinter? Es ist manchmal nicht leicht, aber mir macht es einfach großen Spaß, auch zu sehen, okay, woher kommt eigentlich das, was ich in der Hand halte?
Kann ich verstehen, ja. Und du kannst ja den Kindern auch ein gutes Gefühl geben in dem Moment, ne? Und die sehen ja dann vielleicht auch, okay, ach so, die nimmt mir das Blut jetzt ab, die nimmt das mit, die guckt sich das an. Also das kann ich mir auch schon sehr schön vorstellen.
Ja.
Und du hast auch gerade aber was Wichtiges angedeutet, weil das ging mir auch schon durch den Kopf, wenn ihr da ja Proben untersucht auf Krankheiten und so weiterhin, dann dachte ich schon, das kann ganz schön belastend sein. Aber das muss man sich klar machen, das ist der Vorteil von der Laborarbeit. Es sind eben dann die Röhrchen, die Proben. Und auch wenn man dann da sieht, oh, ich habe hier vielleicht eine schlechte Nachricht raus analysiert, hat man eine andere Distanz dazu als vielleicht in der direkten Pflege. Ne? Das ist so für die Berufswahl ja nochmal auch ein wichtiger Faktor.
Ja, total. Man hat ja dann immer das Röhrchen mit einem Barcode.
Noch nicht mal einen Namen, ne?
Nee, also du hast immer deinen Barcode und dann machst du das an deinem Gerät und das Gerät erkennt es, okay, ich muss es das und das analysieren und dann, klar, habe ich den Wert und sehe halt, oh Mist, der hat exorbitant hohe Leberwerte, da stimmt irgendwas nicht. Und klar, ich gebe das an den Arzt weiter, aber ich weiß jetzt halt nicht, ne, in welchem Kontext, was hat der Patient eigentlich, warum ist er hier, wie sieht da die Behandlung aus? Also man hat da schon einen gewissen Abstand dazu.
Das genau. Ja, das finde ich schon wichtig, wenn man, also ich, wie gesagt, ich hatte ehrlich gesagt deinen Beruf vorher noch nicht so richtig auf dem Radar, schon von gehört, aber konnte mir nichts vorstellen. Und ich finde, für Menschen, die irgendwie sagen, ich habe, was weiß ich, Bio immer gerne gemocht, ich will irgendwie in den medizinischen Bereich, aber das habe ich nämlich schon oft gehört, ne, dieses, ich kann das Leid irgendwie nicht so ertragen oder ich möchte auch nicht so viel mit Menschen zu tun haben, da finde ich gerade deinen Beruf richtig interessant.
Ja.
Ja. Okay, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil das ist ganz schön. Also wir haben jetzt gehört, du arbeitest an dieser Maschine sehr, sehr viel und dann hast du beschrieben, dass du bei den Kindern Blut abnimmst und dann habe ich das Gefühl, du wolltest noch mehr erzählen, was da so noch mehr deinen Alltag ausmacht. Punktieren hast du auch gezeigt.
Ach so, ja. Also ich assistiere auch bei Knochenmarkspunktionen. Also Knochenmark ist es immer so ein bisschen, wird es verwechselt mit Rückenmark. Also,
ja, da war ich direkt.
Genau, also by the way, das ist nicht das Gleiche. Es wird nicht im Rückenmark irgendwo hier rumgefuhrwerkelt.
Okay, gut, dass du sagst.
Also Knochenmark ist praktisch der Ort, wo die Blutzellen gebildet werden. Hat auch nichts mit Nerven oder sonst irgendwas zu tun. Und es gibt halt Erkrankungen, wie zum Beispiel Leukämien. Ist ja die Erkrankung des Blutes, also Leukämie, weißes Blut. Ja, das ist, wenn man zu viele weiße Blutkörperchen hat und die dann auch krankhaft verändert sind. Und man muss natürlich dann am Ort des Geschehens im Knochenmark gucken, okay, wie sieht es da drin aus? Und deswegen muss da Material entnommen werden, damit ich das untersuchen kann. Und diese Knochenmarkspunktion, genau, die wird eben mit so einer Nadel gemacht. Die Kinder sind aber in Narkose, also alles gut.
Ja, okay.
Und also ich mache das nicht selber, das macht der Arzt. Ich assistiere dabei und mache Ausstriche dann von dem Material, dass ich das dann anfärben kann und unter dem Mikroskop anschauen kann.
Ja, du nimmst das quasi nochmal so ein bisschen auseinander dann, ne?
Genau, genau. Ja. Also einmal mikroskopisch und einmal auch, ja, so genetisch wird es ja dann auch nochmal untersucht.
Okay.
Mit ganz vielen speziellen Verfahren werden dann die Zellen mit so Markern versehen und dann weiß ich, okay, die Zelle ist krankhaft, die ist gesund. Das wird eben dann mit dem flüssigen Material da auch nochmal gemacht. Aber ich arbeite in der Morphologie, also ich gucke mir die Zellen unter dem Mikroskop an.
Okay, ich finde das so cool. Du musst mir unbedingt bitte mal Bilder von deinen Gerätschaften und vielleicht auch von, was du da gerade mit den Farben oder so beschrieben hast, zur Verfügung stellen. Dann würde ich die auf Instagram hochladen, weil ich, ja. Also ich male mir gerade ja Bilder im Kopf und ich würde die gerne mal abgleichen, wie das dann tatsächlich so aussieht, womit du da so arbeitest. Das finde ich total spannend.
Ja, kann ich gerne machen.
Cool. Und das heißt, ich höre jetzt, ja, es ist ein spezieller Fall, aber ich höre eine ganz bunte Mischung raus, was da so gemacht wird, ne? Von diesen ganzen Analysen, die ja auch schon super vielfältig und verschiedenartig sein können. Und bei dir dann sogar mit diesen Punktationen?
Funktionen.
Funktionen und Blut abnehmen. Also es ist ja echt richtig, richtig bunt.
Ja, also es ist ein super breites Spektrum, was man da machen kann. Also wie schon gesagt, es ist ja auch nicht meine erste Stelle. Ich habe auch schon vorher in einem großen Zentrallabor gearbeitet und habe da ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht. War vorher auch in einer Kinderklinik.
Ja.
Und habe aber, ja, wie ich schon erzählt habe, also ich habe da ein ganz breites Spektrum gemacht. Es war ein ganz, ganz großes Krankenhaus und auch von Urinanalyse über Hormone. Ich habe auch cool. Medikamentenspiegel bestimmt. Also es wird nicht langweilig. Es ist super abwechslungsreich. Und ja. Wenn man Bock auf viele verschiedene Sachen hat, dann ist man da auf jeden Fall richtig. Es wird nicht langweilig.
Ja, das finde ich immer ganz wichtig, weil von außen entsteht bei vielen Berufen schon mal schnell, finde ich, der Eindruck so, ja, aber dann bist du den ganzen Tag da an der Maschine oder den ganzen Tag am PC. Und ja, das mag auch vielleicht sogar von außen so aussehen. Man ist physisch vielleicht immer am gleichen Ort, aber inhaltlich hat man halt immer mal wieder was Neues, ne? Und ich vermute mal, dass das auch ein Beruf ist, wo man sich immer mal wieder weiterbildet, weil ja, da tut ja. sich ja viel, ne?
Genau, das wollte ich auch sagen. Also es gibt ja immer irgendwelche Neuerungen, neue Technologien, neue Teste. Ja. Und ja, es kommt ja immer was Neues dazu. Also man muss sich da auf jeden Fall weiterbilden. Und ja, und es ist auch nicht wirklich nur, ich stecke das Röhrchen jetzt in die Maschine und drücke ein Knöpfchen. Mhm. Klar, das muss ich auch machen. Ja, das kann ich nicht schönreden. Das ist auch manchmal so. Mhm. Aber es gibt auch noch Sachen, wo man, ich sag mal, mit der Hand Teste ansetzen muss.
Cool.
Ja, wo man noch so ganz viel pipettieren muss nach einem Schema und dann muss ich das mixen und hier nochmal inkubieren und dann wird das abzentrifugiert und dann muss ich das in diese Platte machen und dann passiert das da. Also es gibt auch noch so handwerkliche Sachen, ja.
Cool, ja, ja. Also das, was man so richtig dann vielleicht auch aus dem Biounterricht noch kennt oder genau. Wenn man mal so ein Spielzeuglabor ja. hatte ja. oder so.
Richtig. Ja, cool. Also auf meiner ersten Stelle habe ich auch noch ganz viel so Handteste eben gemacht, wo ich einen Medikamentenspiegel bestimmt habe. Und das war auch sehr aufwendig. Also dieser Test, der hat 3 Stunden gedauert und dann saß ich da auch erstmal 3 Stunden und habe pipettiert und irgendwelche Farben zusammengemischt, krass. Dass da was passiert. Also das kann man sich dann auch noch so wirklich wie den Klassiker aus dem Chemieunterricht vorstellen.
Ja, echt. Pipettieren ja. ist, das sind diese Pipetten, ne, wo man mit so genau. was reinsaugen ja. und rausdrücken kann. Ne? Muss man genau. auch ein Foto von ja. dazu dann. Ich ja. kann es nicht besser erklären.
Ja, aber das hast du gut erklärt so.
Es ist immer gut, dass ich selber so ein Noob bin, der dann die Fragen so stellt, dass jeder es versteht. Ja. Okay. Ja. Ja, super, super cool. Dann lass uns da vielleicht nochmal zur Ausbildung springen, weil wir haben ja schon gesagt, die ist schulisch und es gibt diese speziellen Labors. Vielleicht einmal allgemein die Frage, wie lange dauert die Ausbildung ungefähr?
Also die Ausbildung dauert 3 Jahre. Mhm. Und also ich kann es nur von mir aus sagen, ich meine, ich habe 2008 bis 2011 habe ich die Ausbildung gemacht, genau. Mhm. Ich war auf einer staatlichen Berufsfachschule, also ich musste kein Schulgeld bezahlen bei mir.
Ja.
Hatte, also ich kann jetzt einfach mal erzählen, wie so die Ausbildung war. Also im ersten Ausbildungsjahr hat man klar am Anfang ganz viel Grundlagentheorie, also den Klassiker Chemie, Physik, Mathematik, Biologie, einfach da nochmal alles das, was man schon in der Schule gemacht hat, mit Genetik und diese ganzen Sachen, Stromkreislauf, das macht man da eigentlich nochmal. Mhm. Und dann hat man natürlich ja seine vier Hauptfächer und fängt da schon mal an, so ein bisschen auch Theoriegrundlagen aufzubauen, macht aber auch schon, ne, sehr viel Praxis. Eben, man lernt mit einer Pipette umzugehen. Man lernt einfach, ja, was mache ich, wenn jetzt hier ein Ausstrich kommt? Wie sehen Bakterien aus? Also erstmal so die ganz Grundlagen. Und dann hatte ich am Ende des ersten Ausbildungsjahres noch ein sechswöchiges Krankenpflegepraktikum.
Okay.
Das ist aber auch bei manchen Schulen, habe ich mitbekommen, wird es vorausgesetzt, dass man das schon vor der Ausbildung gemacht hat. Also bei mir war es praktisch in der Ausbildung mit inbegriffen.
Ja.
Um einfach, also es hat halt nichts mit Labor zu tun, aber man soll eben auch die andere Seite mal sehen.
Ja,
das ist gut. Eigentlich, ja, auf der Station, wie ist so ein Stationsalltag, wie kommen meine Proben zustande, ich kann da mal beim Blutabnehmen zugucken. Also das war dann, das fand ich auch super interessant, weil ich war vorher noch nie irgendwie im Krankenhaus und wusste nicht, wie so ein Alltag aussieht. Und ja, fand ich ganz spannend irgendwie am Anfang.
Glaube ich, ist richtig.
Ja, und dann im zweiten und im dritten Ausbildungsjahr vertieft sich das natürlich alles. Man macht alles nochmal ja viel gründlicher. Man erfährt mehr über Krankheiten und hat dann auch jeweils im zweiten und im dritten immer zwei Praktikumsblöcke auch außerhalb von der Schule und außerhalb von den schulischen Laboren. Jeweils dann in dem Hauptfach. Für 5 Wochen ist man dann eben in einem Krankenhaus oder beim niedergelassenen Arzt und macht da sein Praktikum dann wirklich im Labor selber.
Cool, ja.
Genau, und bei mir sind dann auch noch die Lehrer immer noch vorbeigekommen und man musste dann so eine kleine praktische Prüfung vorbereiten. Also ist jetzt nichts Dramatisches, die wollten dann einfach nur sehen, was mache ich so den ganzen Tag, und dann hat man die Lehrer so ein bisschen durchs Labor geführt und denen ein bisschen was gezeigt und dann hat man halt eine Note drauf.
Ja, aber finde ich schon gut, weil es ist ja immer wichtig, dass im Praktikum das gemacht wird, was man da eben auch lernen soll. Also finde ich schon in Ordnung, dass es dann am Ende auch so eine Art Prüfung gibt. Das ist ja eigentlich in eurem Interesse. Blöd aber, wenn ihr aus dem Praktikum kommt und sagt, ach so, nee, das haben wir da gar nicht gemacht, sorry.
Ja, genau. Ja.
Und, sorry, vielleicht kurzer Schwenk zum Thema schulische Ausbildung, weil das ja für viele gar nicht so geläufig ist. Also den Unterschied zwischen schulischer und betrieblicher Ausbildung habe ich, glaube ich, schon in vielen Folgen erklärt und kann ich, wenn ihr Fragen habt, auch gerne nochmal erklären. Aber wichtig ist eben zu wissen, schulische Ausbildung läuft zum einen in den Bundesländern unterschiedlich. Also du hast es in Bayern gemacht, hast du, glaube ich, gesagt.
Genau,
ne?
Ja.
Kann also sein, dass es in einem anderen Bundesland ein bisschen anders läuft. Und schulische Ausbildung bedeutet aber, ja, klar, man ist vor allen Dingen in der Schule, aber es bedeutet nicht, dass man keine Praxis lernt, sondern ihr habt die halt über Praktika.
Genau, also wir haben sie eben über diese Praktikumsblöcke oder halt auch in der Schule selber durch die eigenen Labore hat man immer wieder Praxis und
stimmt.
Genau.
Ja,
und was natürlich jetzt, muss man auch erwähnen, neu ist, also bei mir war das ja noch nicht so, also ich habe damals kein Geld bekommen und seit diesem Jahr ist diese MTA-Ausbildung ist ja reformiert worden und seit Januar 2023 bekommt man auch Ausbildungsvergütung.
Stimmt, das ist richtig gut.
Ja, was total super ist, weil ich finde, das muss so sein.
Ja.
Man hat, also wirklich, weil ich finde die Ausbildung jetzt nicht gerade einfach und ja, dafür muss es einfach Geld geben.
Ja, absolut. Ich meine, ihr steckt ja da viel Input rein. Klar, ihr lernt in der Zeit, weil in der betrieblichen Ausbildung lernt man auch erstmal. Also das finde ich wirklich richtig gut. Ich kenne das auch noch, dass man sogar teilweise Schulgeld zahlen musste. Du hast ja gesagt, du warst an einer staatlichen Schule.
Genau.
Je nachdem, an was für eine Schule man gegangen ist, musste man dafür bezahlen. Und das ist jetzt eben neu, ne? Also jetzt gibt es Geld dafür und ich glaube, man muss, ich weiß tatsächlich nicht, es kann sein, dass es private Schulen gibt, wo man was zahlen muss. Das wären so Sachen, wenn man sich für den Beruf interessiert, da eine Ausbildung zu machen, da sollte man sich eben mal informieren, ne? Wo kann ich das machen? Kostet das Geld oder nicht? Genau. Muss ich ein Praktikum vorher haben oder reicht es, wenn ich es währenddessen mache?
Genau, das ist einfach total unterschiedlich von Schule zu Schule. Und auch wie du sagst, also bei manchen kann ich mir auch vorstellen, wenn es eine private ist, dass man auch noch Geld bezahlen muss. Und was ich jetzt auch noch irgendwie gehört habe, dass sich auch diese außerschulischen Praktikastunden, dass die sich auch erhöht haben.
Dass man mehr Praxis macht quasi.
Genau, man macht noch mehr Praxis außerhalb vom schuleigenen Labor sozusagen und wird da auch nochmal durch einen speziellen Ausbilder betreut. Aber das kann ich halt nicht sagen, weil ich noch die alte Ausbildung gemacht habe. Obwohl, ja, ich hatte ja auch schon viel Praxis in der Schule und
ja.
Genau.
Ja, aber finde ich gut, dass man auch hört, dass diese Dinge sich immer weiterentwickeln, ja, ne, dass das nicht immer gleich, für immer gleich läuft, sondern das, ja, verändert sich eben. Aber okay, finde ich interessant. War mir auch noch nicht so klar. Es ist ja, auch wenn es schulische Ausbildung heißt und man zur Schule geht, ist es ja auch trotzdem kein Vergleich zu der Schule davor. Also gibt ja viele, die sagen, ich möchte jetzt eigentlich erstmal nicht mehr zur Schule, habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12, 13 Jahre Schule gehabt, mir reicht's langsam. Da kann man dann sagen, das ist eine andere Schule, ne, mit den ganzen Labors, mit den Fächern.
Genau, richtig, richtig. Eigentlich ist es ist ja eine Ausbildung, nur dass du halt jetzt nicht, keine Ahnung, Blockunterricht in der Berufsschule hast. Du bist halt immer an einem Ort. Ja, dann hast du nicht deinen Arbeitgeber, sondern dein, in Anführungszeichen, Arbeitgeber ist ja dein Labor, was du in der Schule hast. Und genau.
Ja. Was mich ja direkt zu der Frage führt, die ich immer sehr spannend finde: Wie bist du denn darauf gekommen? Ich hätte nach dem Abi nicht gewusst, dass man das machen kann.
Wie bin ich da drauf gekommen? Also ich wollte schon immer irgendwas mit Medizin machen. Mhm. War schon als kleines Mädchen immer so begeistert, weil mein Papa, der ist bei der Bergwacht tätig.
Oh, cool.
Und dann fand ich es immer voll spannend. Die ganzen Medizinbücher lagen bei uns daheim rum. Und dann habe ich mir das immer angeschaut und habe dann immer gesagt, oh, ich will irgendwas mit Medizin machen. Und das hat sich dann eigentlich auch so, ja, oder ich habe mir das so beibehalten. Mhm. Ich habe einen Realschulabschluss gemacht, also mittlere Reife.
Ja.
Und ja, dann habe ich auch überlegt, ja, also irgendwas Medizinisches, naja, Medizin studieren habe ich jetzt irgendwie nicht so großen Bock, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Und habe mich dann erstmal für den Beruf tatsächlich der MFA interessiert, also medizinische Fachangestellte.
Klassiker, den kennt man.
Genau, den kennt man. Oder zahnmedizinische Fachangestellte.
Beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin als Assistenz, genau.
Genau, und habe mich da auch erstmal irgendwie so fleißig beworben.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich total oldschool, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, damals in der Zeitung war eine Annonce, ja, an dem und dem Tag ist Tag der offenen Tür in der Berufsfachschule für Laborassistenten. Mhm. Und dachte mir, ach ja, cool, was ist das denn? Da muss ich mich ja jetzt erstmal irgendwie schlau machen. Was macht man denn da überhaupt?
Cool.
Und fand es dann total spannend. Und dann habe ich zu meinen Eltern gesagt, oh, wollen wir da nicht mal hinfahren? Ich würde mir das gerne mal anschauen.
Cool.
Und ja, dann bin ich zum Tag der offenen Tür dahin. Und fand ich super toll, mir hat es mega gefallen und da habe ich gesagt, also ich will unbedingt das machen. Die MFA ist zweitrangig, das mache ich nur, wenn ich jetzt diesen Ausbildungsplatz noch nicht bekomme.
Ja.
Und ja, dann wollte ich MTA werden.
Oh nein, das finde ich so super. Ich weiß ja vorher auch immer nicht, was meine Gäste mir erzählen. Also für alle, die denken, ich hätte das vorher schon einmal durchgemacht. Nee, ich bin selber immer ganz überrascht. Und das freut mich so sehr zu hören, weil das ist mal was ganz anderes. Und das zeigt auch nochmal, wie wertvoll das ist, wirklich zu so Tagen der offenen Tür zu gehen oder einfach zu gucken, selbst in der Zeitung, es gibt auch heute noch, so findet man immer noch Sachen in der Zeitung, und da einfach so ein bisschen die Augen offen zu halten oder wenn mal irgendwer sagt, ey, guck mal, da ist was, geh doch mal dahin, das kann halt richtig cool sein, weil bei dir, du hast ja anscheinend da echt dann Blut geleckt, fast im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Und wolltest dann unbedingt dahin und scheinst damit auch richtig glücklich geworden zu sein.
Also ich fand, also wie schon gesagt, ich kann nur empfehlen, so zum Tag der offenen Türen hinzugehen oder auch so zu Berufsausbildungsmessen, weil dann erzählen halt Leute auch nochmal live von Hand, wie das da ist, was mache ich da, und ich fand es auch super spannend, weil eben auch, es wurde immer was vorbereitet, ja, und dann konnte man halt auch zum ersten Mal in seinem Leben durch so ein Mikroskop schauen.
Ja.
Und dann siehst du da halt einfach mal irgendwie Bakterien und man kann sich das halt, wenn man damit gar nichts zu tun hat, überhaupt nicht vorstellen. Ich fand es so spannend und toll und oder eben auch, wie sehen denn Blutzellen überhaupt aus?
Ja.
Und dann haben da auch die Auszubildenden erzählt, was sie da machen. Und ja, ich hatte dann voll Bock drauf, dachte mir, okay, ich will das auch.
Boah, das finde ich echt klasse, das freut mich richtig. Weil das ist immer so so schwer herauszufinden, wo will man hin, und deswegen mache ich ja diesen Podcast. Und das bietet echt nochmal die Möglichkeit, vor allen Dingen auch für jeden, sich das einfach anzugucken. Also, weil selbst wenn man dann nachher sagt, okay, war jetzt nicht meins, dann ist das ja gar kein Ding. Dann ist man nicht für 2 Wochen da festgehalten und man hat nichts unterschrieben, sondern geht man halt wieder.
Genau, voll. Also deswegen, ich kann es echt nur empfehlen, wenn ihr da mal irgendwie was hört, im Internet lest, geht dahin.
Probier das aus. Ja, ja. Finde ich cool. Und dann hast du dich dann da beworben oder wie läuft das?
Genau, also ich habe mich dann dort beworben. Das war also einfach ja eine ganz klassische Bewerbung, wie man sie heute auch für den normalen Betrieb macht.
Ah, okay. Mhm.
Und halt auch mit Lebenslauf und Anschreiben und solche Sachen. Und dann wurde ich eben angerufen und zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Und ja, krass, das war, okay. War jetzt auch nicht so spektakulär. Da war halt die Schulleitung da gesessen und noch eine Lehrerin und die haben mich halt dann auch gefragt, ja, die Klassiker, ne? Warum will ich das machen? Wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Genau, dann wurde ich halt genommen. Also bei uns in dem Jahrgang waren, ich glaube, wir waren 25, 25 Kursteilnehmer. Und ja, also ich sag mal so, wenn jetzt, wenn man sich nicht komplett blöd anstellt, dann kriegt man da auch einen Platz dafür.
Ja, wobei ich finde es ganz interessant, weil da haben sich eben, glaube ich, auch ein bisschen dann die Zeiten vielleicht geändert, weil wenn man damals noch Schulgeld bezahlt hat oder keine Vergütung bekommen hat, weiß ich noch, dann war auch schon mal der Eindruck, naja, so ein Schulplatz, den kriegst du tendenziell, die wollen dich ja haben. Und das ist vielleicht dann heute nochmal anders. Also für mich ist eine interessante Info, doch nochmal zu wissen, okay, man bewirbt sich darum. Und hey, auch da ist natürlich, wenn man sagt, ich war beim Tag der offenen Tür, das hat mir gut gefallen, das habe ich gemacht. Und dann würde ich auch sagen, dann hast du da den Fuß schon fast an der Tür, ne? Also das ist super.
Ja.
Ja, interessant.
Und es ist auch nicht so, also wir hatten auch in der Klasse, ich sage jetzt mal so 50-50 Abiturienten und 50% Realschulabschluss. Also es ist nicht so, dass sie dann sagen, oh nee, wir bevorzugen jetzt Abiturienten. Also das ist überhaupt nicht so.
Super, ja. Ich glaube sogar, ich will jetzt nicht sagen im Gegenteil, sondern ich glaube, es ist wirklich mit beidem eine gute Chance. Weil wenn du dich mit einem Realschulabschluss oder nach der 10. dort schon bewirbst, dann zeigt das eben auch, hey, ich habe hier mein Interesse. Ich könnte ja vielleicht auch Abi machen, aber ich weiß, ich will diesen Weg hier einschlagen. Also ich bin davon überzeugt, dass das kein Nachteil ist. Genau, es ist auch kein Nachteil, wenn man mit dem Abi kommt.
Und natürlich sollte man, wenn es natürlich gut läuft, in den wissenschaftlichen Fächern eine einigermaßen passable Note haben.
Ja. Wobei wir ja gehört haben, man lernt die Sachen da auch nochmal. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ah Mist, aber da war ich nicht so gut, das habe ich immer nicht so gecheckt, ist das jetzt noch nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium?
Nein, das nicht.
Ja, weil ich finde auch immer, also bei mir war das zumindest so, in der Schule fand ich vielleicht das eine oder andere Fach einfach doof, weil ich auch ehrlich gesagt nicht kapiert habe, wofür soll mir das jetzt was bringen, wofür brauche ich das eigentlich? Oder die Lehrerin war vielleicht doof, was auch immer. Und dann war die Note nicht so toll. Aber wenn man dann sich so für die Ausbildung interessiert und das Ganze in einem anderen Kontext lernt, dann kann das auch nochmal ganz anders sein.
Ja, das stimmt, ja.
Also bei einer 5 wird das irgendwann schwierig zu argumentieren. Ja. Alles dazwischen will ich immer Mut machen. Und vielleicht noch aus Interesse, weil du gerade schon 50-50 ansprachst, den Schulabschluss. Wie ist es mit Mädels und Jungs? Gibt es da eine Tendenz? Oh.
Also ich muss schon sagen, MTA ist tatsächlich eher ein Frauenberuf.
Noch, ich arbeite und hier daran, dass ja, das klischeefrei wird.
Wir hatten 3 Männer.
Immerhin. 3.
Und ich finde es auch, also kann ich auch noch so erzählen aus meiner ersten Stelle. Also war ein großer Weiberhaufen. Und hatten dann auch irgendwann einen Jungen. Und also ich war total happy, dass auch mal hier ein männlicher Kollege ist, weil das lockert die Stimmung einfach nochmal total auf. Und Jungs, bewerbt euch bitte, das ist so viel wert. Und ich verstehe auch nicht, warum das ein reiner Frauenberuf ist.
Ich weiß es auch halbwegs. Da könnte man wahrscheinlich jetzt sehr drüber philosophieren, aber oft ist es auch schneller so eine Eigendynamik. Wenn dann einmal da viele Mädels drin sind, dann wird es natürlich für Jungs manchmal auch auf den ersten Blick unattraktiver, weil man da so der Hahn im Korb ist oder so. Aber ich will halt auch immer dafür appellieren, ihr wählt das, wofür ihr euch interessiert und was euch Spaß macht. Und dann, egal wer da noch so mit drin sitzt, darauf kommt es einfach nicht an. Und das relativiert sich dann spätestens, wenn man Anfang 20 ist, dann wird es sogar positiv, wenn da mehr von meinem Geschlecht sind. Okay. Ja, ich habe schon geahnt, dass die Frage dangerous ist, aber wir wollen da nichts verheimlichen.
Nein.
Also ich habe jetzt eigentlich schon soweit meine Fragen abgekaspert. Ich weiß eigentlich, irgendwie ging es super schnell, wobei, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es auch gar nicht so schnell. Aber eine Frage würde ich gerne noch stellen. Mal gucken, ob wir die so easy peasy abgefrühstückt kriegen. Weil für mich, die ich ja, wie man auch schon in der ganzen Folge rausgehört hat, jetzt nicht in diesem medizinischen und technischen Bereich unterwegs bin, ist es manchmal schwer, diese ganzen Berufe auseinanderzuhalten. Also ein bisschen haben wir es schon gemacht. Wir haben schon gesagt, es gibt den oder die MFA, medizinische Fachassistenz. Das sind die beim Arzt, also zum Beispiel beim Hausarzt oder so, assistieren. Es gibt die zahnmedizinischen Assistenz, das sind dann die beim Zahnarzt. Dann gibt es bei euch die, Achtung, ich gucke ja mal auf meine Notiz, die medizinischen Technologinnen und Technologen für Laboratoriumsanalytik. Da wissen wir jetzt auch, was sie machen. Gibt es noch so 1-2 Berufe, wo du sagst, die werden oft mit meinem verwechselt oder die, keine Ahnung, haben hier noch eine Erwähnung verdient und grenzen sich so und so ab?
Also oft, wenn ich sage, dass ich MTA bin, ach, du arbeitest beim Arzt. Nein, also es wird meistens verwechselt eben mit der MFA.
Ja.
Aber es gibt ja, also ich bin ja die medizinisch-technische Laborassistentin und dann gibt es natürlich auch noch die Fachrichtung Radiologie. Das ist dann die MTRA. Ah. Also die macht dann alles, was mit Röntgen zu tun hat. Also es sind alles extra nochmal Ausbildungsberufe. Also ganz, ganz Steinzeit früher war das mal alles zusammen.
Ah, krass.
Da hat man dann Radiologie und Labor zusammen gelernt.
Ja.
Und hat sich dann nach der Ausbildung entschieden, was möchte ich machen. Und dann gibt es noch die, also genau, es gibt die MTLA, das bin ich, MTRA Radiologie. Und dann gibt es noch die MTFA, das ist die medizinisch-technische Funktionsassistentin. Okay. Und die machen dann so Sachen wie Messungen von Gehirnströmen oder Arbeiten in der Gastroenterologie, heißt alles, was mit dem Magen zu tun hat. Die machen dann auch irgendwie so Magensäure-Teste oder messen irgendwelche Gefäße aus. Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber das ist auch nochmal eine extra Sparte, die es gibt. Und das ist auch nochmal eine extra Ausbildung.
Ja, das war nämlich genau, worauf ich hinaus wollte, dass man einfach mal gehört hat, es gibt da Sachen, die klingen ähnlich und die machen vielleicht auch im weitesten Sinne ähnliche Dinge, waren früher mal eine Ausbildung, aber sind eben doch ein bisschen unterschiedlich. Und wenn sich jetzt jemand für dieses Feld interessiert, dann weiß er jetzt zumindest, wonach er mal googeln kann. Und wenn jemand zuhört, der diesen Beruf ausübt oder kennt, ich lade alle ein, bis wir dann so viele Folgen haben, dass man sie alle unterscheiden kann.
Ja, genau.
Danke. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Super. Ja, also von meiner Seite, ich habe meine Fragen alle abgekaspert. Wenn du nichts mehr hast, was dir dringend auf dem Herzen liegt, was du unbedingt noch in die Welt erzählen magst, dann ich mich bei dir
bedanken. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt jedem hier den Beruf schmackhaft gemacht habe, weil es wird immer Nachwuchs gesucht und MTAs werden dringend gebraucht. Also wenn ihr Bock habt, dann macht die Ausbildung.
Ja, schön. Das freut mich. Und es stimmt ja auch. Die brauchen wir ganz, ganz dringend. Das ist wieder einer der Berufe, die im Hintergrund passieren, die man nicht sieht, über die man nicht spricht. Aber wenn es euch nicht gibt, dann läuft es nicht. Dann kann der Arzt oder die Ärztin auch nicht viel machen. Wir brauchen die Ergebnisse. Ja, und das muss ich immer wieder betonen. Und es freut mich total, dass man auch bei dir wieder raushört. Dir macht dein Beruf Spaß. Das kommt richtig rüber, dass du da Freude dran hast. Also ja, vielen Dank für deine Einblicke.
Ja, sehr, sehr gerne.
Super. Dann wünsche ich dir und allen, die zugehört haben, jetzt erstmal einen schönen Abend. Schaut gerne bei Instagram auch vorbei. Da werde ich die Bilder posten, die du mir hoffentlich zur Verfügung stellst.
Werde ich machen.
Ja, da bin ich nämlich echt gespannt. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir da auch sehr gerne schreiben. Dann gehe ich nochmal auf Nadine zu und frage nochmal nach und beantworte gerne alles. Ja, und sonst sage ich bis zur nächsten Folge.